Ein herzliches Hallo zu meinem Podcast Rückverzaubert, verwurzelt in der christlichen Tradition, offen für Neues. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Hier geht es um eine christlich geprägte Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt, zwischen Wissenschaft und religiöser Erfahrung, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. Ich bin Sandra, Theologin und Journalistin. In meinen Beiträgen und Interviews widme ich mich persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen aus einer metamodernen, integral-christlichen Perspektive. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf meinem Blog, in meinen Büchern und in meinen Seminaren.
Heute soll es um das Thema Erleuchtung gehen. Und dazu habe ich euch einen Gast eingeladen, den Sven Kosnick. Er ist Theologe und Zen-Lehrer. Ja, und ich bin super gespannt auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen dir, Sven. So schön, dass du da bist. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Doch zunächst möchte ich dich kurz mit wenigen Worten vorstellen. Manch einer hat vielleicht auch das Porträt auf dem Blog gelesen. Noch mehr werden jedoch dein Buch kennen. Du hast, wie ich, evangelische Theologie in Tübingen studiert, dann eine ganze Weile als Pfarrer gearbeitet und unterrichtest heute, also heute bist du im Schuldienst, unterrichtest heute Religion und Psychologie an einer beruflichen Schule in Stuttgart. Du bist ein Schüler des katholischen Zen-Meisters Johannes Kopp und seit 2013 selbst Zen-Lehrer. 2019 hast du ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das glückliche Nichts. Und darin deutest du das Christentum durch deine Erfahrung aus dem Zen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und magst du noch etwas ergänzen? Oder ich hoffe, es war alles richtig.
Ja, natürlich war das alles richtig. Ich danke dir für die Einladung, liebe Sandra. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein und mit dir darüber zu reden. Das Thema ist natürlich mein Herzensthema. Was möchte ich noch ergänzen? Pater Johannes ist jetzt seit 9 Jahren gestorben. Also von daher wird seine Schule im Leben aus der Mitte jetzt von 5 Zen-Lehrern weitergeführt und davon bin eben einer ich. Was kann man noch ergänzen? Dass ich 62 bin, kann man vielleicht sagen, dass ich 3 Kinder habe, dass ich verheiratet bin. Das ist so mal das Allerwichtigste, ne?
Ja, kannst du vielleicht zu Beginn für jeden Hörer oder Hörerin, die selber jetzt noch über keine Zen-Erfahrung verfügt oder gar nicht so wirklich weiß, was sie unter Zen verstehen soll, kurz beschreiben, was so die wesentlichsten Elemente von der Praxis im Zen sind? Also ganz kurz gesagt, was machst du denn im Zen?
Nichts.
Das ist eine gute Antwort,
Nichts.
ja.
Im Idealfall sitzt man da und tut nichts. Und weil man dann sowieso sitzt und atmet, kann man dann eben alle Aufmerksamkeit auch dem Sitzen und dem Atmen schenken. Und darum geht es eigentlich, um das aufmerksame Dasein, nur die aufmerksame Gegenwart. Wirklich nur den eigenen Körper erspüren, den Atem zu erspüren, wie er durch den Körper durchgeht und dann natürlich sich auseinanderzusetzen mit sich selber. Es kommen natürlich sofort die Gedanken, viele Gedanken. Es kommen sofort die Gefühle, viele Gefühle. Und dann ist die Kernübung im Zen, das alles zu lassen. Sich selber zu lassen. Es gibt von Meister Eckhart eine wunderschöne Anleitung für das mystische Leben. Lass dich. Lass dich. Pater Johannes hat das nochmal konzentriert, hat gesagt, die Zen-Übung wird vollzogen, indem man sich in seinem Leib aufrichtet und sich in seinen Gedanken lässt. Und das mache ich, versuche ich dann, mich zu lassen. Weil die Widerstände sind natürlich alle da, aber ganz wichtig ist, es zu üben, 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 immer wieder mit ganz viel Geduld, mit ganz viel Barmherzigkeit gegenüber sich selber. Und das, was dann natürlich passiert, ist die Auseinandersetzung mit sich. Und das, was ich versuche, ist, dass ich mich selbst vergesse.
Und was ist jetzt deine Rolle als Zen-Lehrer?
Mut zu machen. Mut zu machen. Es kommen Menschen, die haben eben die Sehnsucht nach Spiritualität, nach einer spirituellen Erfahrung. Und dann bin ich wie ein Sporttrainer. Ich sage den Leuten so: So setzt ihr euch bitte hin, so kann man auf dem Kissen sitzen, so kann man auf dem Bänkchen sitzen, so kann man auf dem Stuhl sitzen. Arbeit an der körperlichen Haltung mit ihnen und dann bekommen sie eben die Aufgabe, die Übung, die Meditationsübung, sich gerade hinzusetzen, sich aufrecht hinzusetzen, sich im Leib aufzurichten und sich in den Gedanken zu lassen. Und dann ist meine Aufgabe, mit ihnen zu reden über das, was, wie sie das empfinden, welche Erfahrungen sie machen und dann eben zu hoffen, dass im Laufe der Zeit vielleicht sich eine spirituelle Erfahrung ereignet. Und dann wird darüber geredet und die Erfahrung ausgewertet und dann wird weiter begleitet und weiter begleitet und weiter begleitet. Und dann freue ich mich ja, wenn irgendwann vielleicht auch bei einem der Schüler eine Erleuchtungserfahrung passiert.
Wann war denn, gehen wir nochmal vielleicht in deine Geschichte hinein, wann war denn bei dir eigentlich persönlich der Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, also dieses Zen, also das erste Mal vielleicht praktiziert hast oder irgendwie nach einer gewissen Weile, macht etwas mit mir oder das will ich noch mehr haben?
Da war ich relativ jung sogar, das war mit 19. Ich habe mit 19 Jahren eine spontane Satori-Erfahrung machen dürfen. Die hat sich bei mir ereignet, ohne viel Übung. Das war völlig überraschend. Das war durch die Lektüre von Sri Ramana, der mit der Frage, wer bin ich, arbeitet. Und diese Frage, als ich sie mir gestellt hat, hat eben eine Erfahrung ausgelöst. Und diese Erfahrung, die habe ich dann im Zen wiedergefunden.
Und wann hat der Sinn dich gefunden?
Mit 19, kurz danach.
Auch kurz danach gleich. Ah,
Kurz
okay, das ist
danach,
ja.
wir hatten eine ganz gute Bücherei bei uns in der Schule, wo es eben Literatur über Sri Ramana gegeben hat. Und dann stand da auch ein Zen-Buch, das habe ich mir auch ausgeliehen, habe drin gelesen. Und vor allen Dingen, als mir dann diese buddhistischen Koans begegnet sind, die haben gewirkt. Die habe ich gelesen und nach einem dieser Sätze hat nochmal ein Blitz eingeschlagen. Anders kann ich das nicht formulieren. Und mir war klar, ja, das ist es.
Vielleicht erläuterst du noch mal für den, der zuhört, was ein Koan ist. Ganz kurz.
Es gibt im Zen zwei Methoden, dann länger zu sitzen. Erstens mal einfach wirklich nur zu sitzen und den Atem zu begleiten. Das macht das sogenannte Soto-Zen. Und das Rinzai-Zen arbeitet mit Koans. Das sind Paradoxa, die über Rationalität nicht verstanden werden können, die man dann meditiert und meditiert und meditiert. Und dann kann es unterschiedlich lang dauern, ein halbes Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre. Der Rekord, der mir begegnet ist, waren 40 Jahre. Und das war eine wunderbare ältere Dame und dann habe ich im Einzelgespräch mit ihr gemerkt, die ahnt, was die Lösung des Koans ist und habe ihr die Fragen gestellt und sie konnte das dann beantworten und hat dann nach 40 Jahren Übung mit ihrem ersten Koan die richtigen Antworten gegeben.
Das war auch eine Frage, die ich ganz spannend fand, dir zu stellen. Woran merkst du denn, wenn du jetzt einem Schüler so einen Koan aufgibst, also als Lehrer, woran genau merkst du denn dann, dass er die Antwort gefunden hat? Denn wenn ich dich richtig verstehe, ist ja das Koan etwas, was schon allein von der sprachlichen Formulierung paradox ist. Das heißt widersprüchlich. Das heißt, es geht ja eigentlich über den Verstand, unseren Alltagsverstand ist hinaus. Also es soll ja eigentlich so eine Art transrationale Erfahrung, denke ich, irgendwie evozieren. Und wie erkennst du dann aber an der Antwort, dass sich da was ereignet hat? Weil schlussendlich kann es ja keine richtige schriftliche Antwort geben. Oder was ist es dann?
Erstens Gespür. Gespür. Der Mensch, der eine Erfahrung gemacht hat, der schaut mich anders an. Der schaut mich ganz, 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 ganz anders an. Da ist was passiert, was Wesentliches passiert. Der hat seinen Wesenskern gefunden und das strahlt er aus. Das ist die eine Sache. Und das Zweite ist, dass diese Koans wirklich auch, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte Zen-Meditation entwickelt, dass diese Koans ich sage jetzt mal einen ganz schwierigen Begriff, geprüft werden können. Da gibt es dann wirklich auch Fragen zu den Koans. Und dann erspüre ich hoffentlich an den Antworten, ob der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, wirklich erfahren hat, worum es da geht.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr ungewohnt, wenn man jetzt aus einer christlichen Umgebung sozusagen kommt, ja, oder christlich aufgewachsen ist, ist man das gar nicht gewohnt, dass man über die, sag ich mal, spirituellen oder geistigen Erlebnisse, die man so hat, überhaupt irgendwie mit jemandem kommuniziert, ne? Weil wir haben ja als Evangelische ja nicht einmal die Beichte. Das heißt, wir haben überhaupt eigentlich gar keinen großen Raum, um irgendwie da ins Gespräch zu kommen anfangs. Also
Ja, da besteht eine große Hilflosigkeit, vor allen Dingen auch gerade im evangelischen Bereich kompetente
ja.
Gesprächspartner über Spiritualität zu finden. Es gibt ja bei uns Gott sei Dank inzwischen die geistliche Begleitung. Da weiß ich jetzt zu wenig drüber, um zu wissen, wie die spirituellen Prozesse da gestaltet werden, wie über die spirituellen Prozesse eben auch geredet wird,
Ja.
wie geholfen wird, sowas zu verstehen, was da passiert ist. Da weiß ich zu wenig drüber, aber ich hoffe, dass da wenigstens was in Gang kommt. Die katholische Kirche hat da zum Beispiel in der Begleitung ihrer Priesteramtskandidaten ihren Spiritual. Das heißt, die katholische Kirche weiß da ein bisschen mehr. Ne? Aber
Ja,
ganz
ja.
wichtig ist, auch da muss man eben an einen Gesprächspartner geraten, der die Tiefe der spirituellen Erfahrung selber erlebt hat und
Ja,
deshalb
ja,
weiß,
ja.
was der andere da erlebt hat.
Ja. Ja, vielleicht noch mal etwas direkter zum Thema. Wir wollten ja über Erleuchtung sprechen. Was würdest du denn jetzt antworten, wenn dir jemand direkt die Frage stellt, Sven, bist du erleuchtet?
Würde ich als erstes sagen, nein. Würde ich als erstes sagen, nein, 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 nein. Und zwar aus einem ganz konkreten Grund. In
Ja.
diesem Moment gibt es keinen Sven. Da gibt es kein Ich, das erleuchtet sein kann. Da ist man aus dem Dasein gewischt, um es mal so auszudrücken. Da gibt es mich nicht mehr. Beziehungsweise die wunderschöne Frage ist, ja, wer bist du denn, wenn du nichts und niemand bist? Weil da ist, jetzt kommt die Hilflosigkeit der Sprache dazu, da ist was. Das Nichts ist nicht nichts. Und was dieses Nichts ist, darum geht's, um diese Erfahrung geht's. Also von daher, Erleuchtung kann sich ereignen, aber Erleuchtung wischt mich aus dem Dasein.
Ja,
Also ein
ja.
Ich, das erleuchtet sein kann, gibt's nicht.
Danke. Ja, eine Frage, die vielleicht im Anschluss, die ja relativ häufig gerade in spirituellen Kreisen immer wieder aufkommt oder diskutiert wird. Also ich vermute häufig auch von Menschen, denen jetzt so eine ganz tiefe Erfahrung vielleicht noch abgeht, die noch auf der Suche sind, aber sich danach sehnen, ist ja die Frage, ob diese Erleuchtung ein einmaliger Prozess oder ob es eine ganz einmalige Erfahrung ist, die einen dann ad hoc sozusagen auf einen Schlag in einen anderen Menschen macht. Und da möchte ich noch ganz kurz auf Dr. Jeffrey Martin verweisen. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Der forscht in den USA seit einiger Zeit, aber weltweit zum Thema Erleuchtung. Und der kommt also in seinen Forschungen zum Schluss, dass es eben beides gibt. Also er schreibt, ja, zunächst muss man vielleicht wissen, wenn man seine Werke dann vielleicht auch angucken will, er schreibt nicht über Erleuchtung, er nennt es auch nicht Erwachen, also manchmal nennt er es Awakening, aber im Großen und Ganzen ist es bei ihm unter dem Stichwort Fundamental Wellbeing, also im Deutschen würde man sagen fundamentales Wohlbefinden, ja, ein bisschen seltsamer Ausdruck, aber mit dem arbeitet er jedenfalls. Und er schreibt, also ob man den sofortigen und plötzlichen Weg einschlägt oder einen langsamen Übergang wählt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die noch nicht vollständig erforscht sind. Das Gefühl, in das grundlegende Wohlbefinden zu wechseln, kann von subtil bis dramatisch reichen. Wie sehen denn jetzt deine ganz persönlichen Erfahrungen damit aus? Wie war es denn bei dir?
Dramatisch.
Aha.
Dramatisch.
Ja.
Allerdings, ja, doch. Allerdings auch damit, dass diese Erfahrungen mich auch erstmal überfordert haben und ich über Jahre hinweg verarbeiten musste, was denn da überhaupt passiert ist. Und das hat wirklich Jahre gedauert. Von daher, da war die Verwandlung des Menschen, also meine weitere Reifung, so würde ich
Ja,
jetzt mal
ja.
sagen, war kein plötzlicher Prozess, sondern nach meiner ersten Erfahrung würde ich mal sagen, die hatte ich so nach 2 Jahren so einigermaßen ein bisschen verstanden.
Wow.
Und einigermaßen integriert. Ich habe dann später gemerkt, nee, war immer noch nicht genug. Das geht immer noch weiter, das geht immer noch tiefer. Es kamen dann weitere Erfahrungen dazu, das war schön. Und ich habe dann gemerkt, die vertiefen das und sorgen auch nochmal dafür, dass man weiter an sich arbeiten muss, an seiner Persönlichkeit, an seinen Schwächen, an seinen Stärken, um eben der Mensch zu werden, der man eigentlich ist.
Du sprichst es ja gerade an, dass es unter Umständen, also es muss natürlich nicht so sein, aber dass es ja unter Umständen auch Phasen geben kann, könnte vielleicht von Dürre sprechen oder so Durststreckenphasen, ne, wo man vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat und dann diese wieder ausbleiben und man dann eben auch vielleicht auch in einen Heilungsprozess kommt, der einen dann wieder ja auch eventuell in eine Krise bringen kann. Also du nimmst in deinem Buch ja auch Bezug auf Zeiten, in denen du selbst schon so, ja, einfach auch in deinem Leben am Abgrund warst. Und du sagst aber im Nachhinein, die hatten einen tieferen Sinn. Welche Erfahrungen hast du denn mit spirituellen Krisen selber gemacht und vielleicht auch bei deinen Schülern beobachtet? Ist das ein Muss oder gibt es da bestimmte Regelmäßigkeiten?
Meditation generell ist kein Wellnessprogramm. Also ich finde das immer niedlich, wenn das so dargestellt wird, dass es einfach gut tut und schön ist und für die Gesundheit ist und dieses ganze Zeugs als Wellness angepriesen wird. Dann atme ich immer tief durch und sage, Leute, Meditation kann eben auch zu einem ganz tiefen Krisengeschehen werden, schlicht und einfach, weil es bei mir an die Substanz geht. Weil es an den Kern der Persönlichkeit geht, weil es an die Kernschwächen der Persönlichkeit geht. Und ich glaube, es gibt wenig Sachen, die sind so unangenehm und so schwierig, wie sich selber auszuhalten und sich selbst ins Gesicht zu gucken. Und das gehört zu diesem Weg dazu. Und von daher ist dieser Weg auch erstmal Krise, weil, ja, mir ins Gesicht zu gucken, war nicht besonders schön. Ne? Also auf der einen Seite ist natürlich dieses wunderschöne Well-Being und dann sitzt man da und lächelt die ganze Zeit.
Ja.
Solche Meditationskurse habe ich glücklicherweise gehabt, aber ich hatte eben auch diese anderen Meditationskurse, wo es ans Eingemachte ging und ich mich heftigst mit mir auseinandersetzen musste und mich aushalten musste. Und da war ich froh, dass ich dann eben Pater Johannes als meinen Gesprächspartner hatte. Und in den allerschwierigsten Zeiten habe ich mir dann auch Therapie gesucht, weil mich das völlig überfordert hat, was da alles aufgetaucht ist. Und da habe ich dann wirklich den Profi gebraucht, um das mit ihm durchzusprechen.
Ja, das finde ich so wichtig, irgendwie auch schön, das jetzt aus deinem Mund auch nochmal zu hören, so, weil das einfach so wichtig ist, das zu wissen auch. Also gerade wenn man jetzt vielleicht anfängt zu meditieren oder sich überhaupt diesem Thema erstmal zu öffnen oder anzunähern, dann ist es ja tatsächlich so, wie du sagst, dass man dann manchmal, also auch durch Werbung oder durch gewisse Lehrer, so einen ganz seltsamen Eindruck gewinnen kann, der einen im Grunde genommen auch irreführen kann. Also so nach dem Motto, dann keine Sorgen und Probleme mehr oder so.
Das ist eine Illusion.
Hast du auch erlebt, dass du so das Gefühl hattest, dass es so eine Art Qualität gibt, wie dass man getestet wird? Ne? Also, dass man so das Gefühl hat, also jetzt mal, ich habe das selber bei mir so eine Zeit lang, jetzt, das ist natürlich auch eine Deutung von mir, ja, aber ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo ich doch relativ mich ja irgendwie eins gefühlt habe und es irgendwie gut lief und ich dachte, oh, da kommt jetzt doch mehr und ach, das ist schön und so. Und dann hat sich in unserem Leben aber das ereignet, dass wir umziehen mussten. Also ich musste die Umgebung ändern. Und das war jetzt, wo wir nach Nürnberg gezogen sind. Dann waren wir in einer anderen, völlig anderen Umgebung und Wohnung. Und also ja, die Spirituellen würden vielleicht sagen, die energetische Umgebung, ja, die Informationen haben sich vollkommen geändert. Und es war tatsächlich so, dass wir dann in dieser Wohnung, also sowohl mein Mann auch als auch ich, uns sehr, sehr unwohl gefühlt haben, auch die Kinder. Also man hat gemerkt, er hat irgendwas auf uns eingewirkt, ne, von außen. Und ich hatte dann wirklich eine Phase, wo ich echt gemerkt habe, ich kann nicht meditieren. Ich konnte in dieser Wohnung nicht meditieren. Da war so ein richtig krasser Widerstand, so. Also, wo ich wirklich auch mir ganz lang gar nicht richtig erklären konnte. Und es hatte auch tatsächlich teilweise ein bisschen so Form von Besessenheit. Also, ich fand es wirklich auch ein bisschen, ja, unheimlich jetzt auch für mich, so. Und vor allen Dingen zu erleben, dass ich mich noch nicht gut genug abschirmen oder abgrenzen konnte, irgendwie gegenüber so Fremdenergien oder fremd, wie man es auch immer nennen oder definieren will. Und traditionell würde man jetzt vielleicht in so einer Situation davon sprechen, dass einen ja so eine Situation dann auch wieder Demut lehren kann, ne? Also, und dass es vielleicht so eine Art Prüfung ist, ne? Auf dem Weg, also um auch so eine gewisse Balance zu finden zwischen diesen schönen Einheitserfahrungen, ne, und dieser ganz normalen Realität, so im Alltag. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist so, nach einem Meditationskurs, gerade wenn es besonders schön war, man besonders glücklich gewesen ist, dann kommt man wieder in den Alltag zurück und dann dauert es keine 24 Stunden und da kriegt man irgendwas ab. Da kriegt man irgendwas ab und darf sich wieder damit auseinandersetzen, dass man auf der Erde ist und hat das zu integrieren. Das ist eben ganz arg wichtig. Dass man auch an irgendwelchen schönen Gefühlen eben nicht hängen bleibt, sondern auch diese schönen Gefühle wieder lässt. Und dass man auch die Einheit wieder lässt. Und dass man auch, wenn man zum Beispiel eine Erleuchtungserfahrung gemacht hat, dass man die auch wieder loslässt. Ja? Sich immer wieder komplett loslassen, komplett lassen, immer wieder neu sein. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Thematik. Immer wieder neu werden. Und vor allen Dingen klar zu kriegen, Moment mal, dieses irdische Leben bietet uns eben alles. Alles. Wunderbare Glücksgefühle und tiefen Schmerz. Und ich finde das wunderschön. Ich nenne jetzt einen Namen, Ken Wilber, der gesagt hat, er ist durch seine spirituellen Erfahrungen glücks- und leidensfähiger geworden.
Sehr schön, ja. Also die Tiefe im Grunde genommen hat auch
Ja.
zugenommen, ne? Die
Ja.
Intensität könnte man vielleicht auch sagen.
Ja, eins meiner Lieblingskoans lautet: Warum trocknen die Tränenspuren beim tief erleuchteten Menschen niemals aus? Das ist eins meiner Lebenskoans geworden.
Das ist
Warum
schön.
trocknen die Tränenspuren bei einem tief erleuchteten Menschen niemals aus? Und wichtig ist gerade eben auch eins mit den Tränen zu werden. Einheit heißt eben nicht nur Einheit mit, ja, mit einem schönen Sandstrand und dem Meer und den Palmen, sondern eins sein heißt eben auch eins werden mit den Tränen, mit den Schmerzen, mit den Schattenseiten des Lebens, mit der Müllkippe. Das ist eben auch wichtig. Wir Menschen haben in uns eine Schatzkammer und eine Müllkippe. Und wichtig ist eben nicht nur mit der Schatzkammer eins zu werden, sondern auch mit der Müllkippe eins zu werden. Und auch dann diese Müllkippe eben zu transzendieren.
Ich finde das auch so schön. Da Buch hast du, glaube ich, auch so eine Stelle, wo du dann sagst, man muss eigentlich jeden Tag so aufs Neue, ja, fegen oder halt sauber machen, ne? Weil es gibt ja immer wieder neu, also kennt ja jeder aus seinem Alltag, dass man immer wieder den Müll rausbringen muss, und so ist natürlich auch im übertragenen Sinn. Das fand ich schön formuliert oder sehr anschaulich. Ja, ich würde gerne noch mal kurz mit dir über den Zusammenhang sprechen von Lehre und spiritueller Erfahrung. Also viele verbinden ja mit dem Begriff Erleuchtung, jetzt gerade wenn sie christlich aufgewachsen sind, eher den Buddhismus, und kämen als Christen auch im Leben nicht auf die Idee, so etwas wie Erleuchtung jetzt anzustreben. Und nun praktizierst du ja auch Zen, und Zen stammt ja auch ursprünglich aus dem Buddhismus. Meine erste These wäre jetzt, du bist erleuchtet, weil du Zen meditierst. Und die Erleuchtung gilt ja auch als erklärtes Ziel dieser Praxis, der du nachgehst. Für die östlichen Mystiker, die ich auch ziemlich viel immer wieder lese, ist es ja ein bisschen anders. Da gibt es ja die Theosis, also man könnte es deutsch übersetzen, Gottwerdung oder Vergöttlichung, also die Vereinigung schlussendlich auch mit dem Göttlichen, gilt ja als Ziel auch der orthodoxen Praxis, also auch des Jesus- oder Herzensgebetes. Ja, nun ist es aber so, dass gerade die Hesychasten, also die Tradition, wo die, ja, Mystik, sage ich mal, die Blütezeit hatte in der Orthodoxie, die hat ja allerdings eine Unterscheidung eingeführt, auf die sie bis heute eigentlich, glaube ich, auch noch sehr, sehr stolz sind oder die ihnen sehr, sehr wichtig ist. Das war Gregor Palamas, der lehrte, dass der Mystiker sich, wenn er sich mit Gott vereinigt fühlt, oder das göttliche Licht schaut, was auch häufig vorkam, an den Energien, nicht aber am Wesen Gottes teilhat. Und jetzt frage ich dich, wie kann es denn sein, wenn es bei der Erleuchtung doch eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe oder dein Buch, darum geht, dass man sein wahres Wesen erkennt? Wie würdest du es dir erklären? Also wird hier vielleicht eine bestimmte Erfahrung von vornherein sprachlich schon ausgeschlossen, dogmatisch verboten, oder haben die da doch irgendwie auch was Wahres erkannt?
Da würde ich ihm widersprechen. Allerdings hat nicht mein Ich Anteil am Wesen Gottes, sondern mein Ich verschwindet ja komplett. Ja, das Wichtige ist nicht, dass dieses Ich vergottet wird, sondern dass dieses Ich verschwindet. Und wenn dieses Ich verschwindet, dann bleibt etwas übrig, wo die Bibel uns sagt, ihr seid Gleichnis und Ebenbild Gottes. Ja? Und das ist eben jetzt nicht nur Theorie, nicht nur Theologie, sondern das ist eben eine ganz, ganz, ganz spirituelle Erfahrung. Und in dieser Erfahrung, Gleichnis und Ebenbild Gottes zu sein, ist bei mir eben dieser Prozess passiert, dass ich nicht mehr da war. Gerhard Tersteegen hat das wunderschön ausgedrückt: Lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch du. Man kann es auch anders formulieren, es gibt kein Du mehr, nur noch ein Ich, das aber kein Eigen-Ich mehr ist, keine Abgrenzung von allem, sondern ein Ich, wo einfach nur noch das ganze Universum ist. Ich bin, der ich bin. Das ist ja die schönste Versprachlichung, des göttlichen Wesens aus dem Buch Exodus.
Also man könnte ja den Verdacht sozusagen in den Raum stellen, zumindest, dass es den Orthodoxen bei dieser Neuschöpfung, würde ich sagen, vor allen Dingen darum ging, sich einfach dogmatisch abzusichern, vor möglichen Verdacht nach Häresie, ne? Weil die doch relativ häufig, denke ich, sehr tiefe Einheitserfahrungen mit dem Göttlichen gemacht haben. Und deswegen aber trotzdem, um vielleicht genau das auch in anderen Worten auszudrücken, das ist ja eben nicht, also damals gab es wohl einfach diese Unterscheidung, die wir heute häufig verwenden in dem Zusammenhang zwischen jetzt Ego und Selbst möglicherweise oder wahres Ich oder wie du es jetzt auch nennen magst, gab es ja damals so, denke ich, noch nicht. Und es könnte ja sein, dass es so ein Versuch war, das irgendwie anders auszudrücken, ne? Dass mich eben doch irgendwie das. Also wenn ich jetzt als Ego sozusagen da bin, dann habe ich doch irgendwie, also natürlich kann ich an den Energien irgendwie teilnehmen, ne? Also ich kann zum Beispiel dieses Licht sehen oder dann kann ich unter Umständen vielleicht doch mal noch kurz mich auch als eine Person wahrnehmen, die ich das jetzt wahrnimmt, bevor ich dann eben in so einen Zustand gerate, wo ich dann wirklich, ja, wie du sagst, weg bin, ne?
Ja, also
Und
bei
wo
mir
dann
ist
auch
es
die
eben.
Frage ja auch keine Rolle mehr spielt, ne? Also
Ja.
in diesem Moment.
Ja. Die Spezialistin für die orthodoxe Theologie, liebe Sandra, das bist ja du. Da kenne ich mich weniger aus. Ich habe den großen Vorteil, dadurch, dass ich in Tübingen studiert habe, dass mir das Biblische so wichtig ist. Und wenn man sich jetzt eben das Johannesevangelium durchliest, wenn man sich den Paulus durchliest, dann merkt man, die sagen das auch. Sie sollen so eins sein, wie wir eins sind. Johannes. Ja? Dass eben diese Einheit von Gott und Mensch eben nicht exklusiv für Christus gilt, sondern dass gerade im Johannesevangelium Jesus ganz deutlich sagt, nee, diese Einheit, die gilt auch für euch. Auch ihr sollt eins sein, wie wir eins sind. Und Paulus, der das kennt, dieses Außendasein, Gewischtsein. Ich bin mit Christus mitgestorben. Ich lebe nicht mehr. Der war weg. Der war weg, der war nicht mehr da. Und als er dann wieder zurückgekehrt ist, hat er entdeckt, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und da merke ich, okay, ein Johannes, ein Paulus, die kennen diese Erfahrungen. Die kennen diese Erfahrung, die wissen darum, das spielt in der Theologie eine zu kleine Rolle, weil diese Textstellen verstehe ich gar nicht richtig, wenn ich eben nicht weiß, welche spirituelle Erfahrung dahinter steckt.
Ja, das hätte ich jetzt gerade auch mir gedacht. Also es ist ja tatsächlich so, dass du dann die Texte ja auch einfach erst dann ganz neu verstehst, wenn du
Ja.
halt auch selber bestimmte Erfahrungen gemacht hast.
Ja.
Und vor diesem Hintergrund liest du dann manche Texte auch einfach anders. Aber ich denke, auch du bist immer noch natürlich in der Lage, die Texte so zu lesen und so, ja, vielleicht zu interpretieren, wie sie halt ein Sven gelesen oder interpretiert hätte, bevor er mit 19 die Erfahrung gemacht hat. Ne?
Das auf jeden Fall. Da sehe ich einfach, okay, ich habe diese biografische Erfahrung gebraucht, um den Text überhaupt verstehen zu können. Das ist jetzt ich nehme Fremdwort, ein hermeneutisches Problem. Ja? Ich kann viele Texte wirklich erst dann verstehen, wenn die Erfahrung, die dahinter steckt, wenn ich die selber gemacht habe. Ja? Und das mit dem die Texte neu verstehen. Roger Yamada, das war der Zen-Meister von Pater Johannes. Und zu Roger Yamada sind ganz viele Christen gegangen. Katholische Priester, evangelische Pfarrer, Pfarrerinnen. Und denen hat er dann gesagt, wenn ihr eine Satori-Erfahrung gemacht habt, dann lest bitte euer Neues Testament nochmal. Dann lest es bitte nochmal und dann werdet ihr feststellen, oh, da eröffnen sich nochmal ganz, ganz, ganz andere Tiefen. Ich nehme ein Beispiel. Abendmahl, das ist mein Leib. Was haben wir darüber intellektualisiert? Der Streit zwischen Luther und Zwingli in der Theologie, den mussten wir lernen, der wurde im Examen abgefragt und ähnliches. Was ist das jetzt? Und in einer ganz bestimmten Satori-Erfahrung erfahre ich, dass dieses Brot mein Leib ist. Da ist das, da ist diese Einheit da und dann weiß ich, das bin ich. Und dann habe ich ein Glas Wein in der Hand und dann weiß ich, das bin ich, das ist mein Blut. Und von daher sind die ganzen intellektuellen Streitigkeiten, ja, die gehen am eigentlichen Kern des Themas vorbei. Jesus hatte vielleicht, ich war nicht dabei, aber Jesus hatte in diesem Moment vielleicht eine ganz, ganz, ganz klare non-duale Erfahrung, eine Einheitserfahrung, und konnte nicht anders sagen als Leute, guck mal, das ist mein Leib. In diesem Brot bin ich. Und ich bin eben nicht nur in dem Brot, ich bin in meinen Jüngern, ich bin in meiner Mutter, ich bin in den Menschen, die mich umbringen, ich bin der Soldat, der mich gerade ans Kreuz nagelt, ich bin auch Herodes und ich bin Pontius Pilatus und ich bin auch Judas. Ich bin das ganze Universum. Ich bin. Aber eben nicht mein Ego, sondern mein wahres Wesen ist da.
Vielleicht doch noch mal zu einem Thema, das gerade für Menschen wichtig ist, die jetzt ja noch keine Praxis wie du jetzt gefunden haben oder einfach noch nicht genau wissen vielleicht, ob sie überhaupt sich dieser Mystik nähern oder einsteigen wollen. Ich liebe ja diesen Vergleich bei dir im Buch, wo du sagst, eine bestimmte spirituelle Praxis oder des Vergleichs mit einer Sportart, ja, also dass man sich eben, bevor man jetzt Sport machen kann, also den Überbegriff, oder bevor man auch Musik machen kann, muss man sich erstmal entscheiden, ob man halt jetzt vielleicht sich anmeldet zum Fußball und da trainiert oder ob man Handball macht oder was auch immer, schwimmen geht. Und andersrum auch beim Musikinstrument muss ich irgendwie eine Wahl treffen. Also immer, wenn ich irgendeiner Praxis nachgehen will, dann ja, beim Kochen ist es genau dasselbe. Also Kochen geht nicht abstrakt. Irgendwas muss ich einkaufen, irgendwas muss dann nachher in den Topf und in den Teller rein. Und so kann das Phänomen Religion ja vielleicht wirklich nur durch die konkrete Praxis wirklich dann auch ausgeübt werden. Und du schreibst, die Festlegung auf eine bedeutet keine Ablehnung der anderen. Also ich denke, du sprichst da zwei wirklich wichtige Sachen an, dass es eben dieser Blickwinkel tatsächlich dazu führt, dass man die anderen als gleichberechtigt wahrnehmen kann und von denen vielleicht auch sehr, sehr viel lernen kann, wie du es ja mit dem Zen gemacht hast. Und gleichzeitig sprichst du an, dass wenn uns Religion verwandeln soll, also so vielleicht eine Funktion von Religion, an die wir gar nicht so oft sofort denken, ja, dann müssen wir uns tatsächlich festlegen, zumindest für eine bestimmte Zeit unseres Lebens, ja. Und wie siehst du das?
Es gibt halt so ein bisschen die Tendenz, sich von einer konkreten Religion zu lösen. Ja, also Welche Religion praktizierst du? Keine, weil ich keine ausschließen will. Ja, ich sehe mich nicht als Buddhist oder als Hinduist oder als Jude, als Muslim, als Christ, sondern ich sehe mich da eher übergeordnet. Also so eine Tendenz zu einer Transreligion. Und Willigis Jäger war zum Beispiel ein bisschen in die Richtung, der gesagt hat, Leute, wir müssen das Kirchenfenster vom Licht unterscheiden. Ja? Das Licht ist das Eigentliche und wenn es durchs Kirchenfenster durchfällt, dann bekommt es überhaupt erstmal eine Farbe. Ja? Aber verwechselt jetzt nicht das Kirchenfenster mit dem Licht. Und der Vergleich ist gut. Das Wesentliche müssen wir klarkriegen. Vielleicht ist das eben auch, das versuche ich mit diesem Vergleich auch klarzukriegen, ich muss das Musikinstrument von der Musik unterscheiden. Ja? Es geht nicht um das Musikinstrument, sondern es geht darum, diese Musik zu machen. Aber um Musik zu machen, brauche ich eben eine ganz bestimmte Form. Ja? Da brauche ich eben meine Gitarre, da brauche ich mein Schlagzeug, da singe ich vielleicht und ähnliches. Und von daher brauche ich für mich, für meine Praxis eine ganz konkrete Religion, die ich praktiziere und in der ich meine Spiritualität dann sozusagen verkörpere, in die Form umsetze. Im Zen ist es ganz arg wichtig, dass man eben diese Erfahrung der Leere macht, mit EE, die Erfahrung des Nichts macht. Hoffentlich eines glücklichen Nichts. Ne? Aber dann darf man eben nicht in der Leere stecken bleiben, sondern soll zurückfinden, auch in die Unterschiedlichkeit, soll zurückfinden, wieder in die Welt und soll dann erkennen, dass diese Leere, dieses Nichts in der Welt ganz konkret umgesetzt ist, dass diese Leere Form geworden ist, um jetzt mal einen Zen-Begriff zu wenden. Ja?
Das
Form ist
heißt aber.
Leere. Form ist Leere und Leere ist Form. Und diese Leere wird eben Form und drückt sich in einer ganz konkreten Form aus. Und deshalb bin ich mit großer Freude Christ und verstehe mich Gott sei Dank wunderbar mit den Buddhisten.
Ich finde es total schön, dass ja auf diese Art und Weise in gewisser Weise ja die Person, also zumindest als Form sozusagen, ja insofern erhalten bleibt, ne, als dass sie eben noch auch handlungsfähig ist. Ja, also dich erlebe ich jetzt wirklich als geerdeten Menschen, der also irgendwie mitten im Leben steht, der arbeitet und so weiter, der sich auch ausdrücken kann, der über seine Erfahrungen ja auch sprechen kann und so weiter. Ich erlebe manchmal, das trifft sicherlich nicht auf den ganzen Buddhismus, aber von außen, so meine Ausmeinung ist, dass es manchmal im Buddhismus noch darüber hinausschießt. Also sozusagen, dass es vielleicht das Ziel ist, vielleicht auch nur von Teil der Buddhisten dann oder der Mönche, dass das Ziel dann eben tatsächlich ist, in dieser Einheit, wie du sie nennst, oder in dieser Non-Dualität dann tatsächlich auch zu bleiben. Und manchmal, ja, scheint es mir dann so, dass diese Person dann so von der Gemeinschaft, sage ich mal, unterstützt werden, ne? Dass die dann eigentlich im normalen Leben vermutlich kaum mehr handlungsfähig wären oder zumindest dann wieder starke Probleme bekämen. Wie siehst du das?
Wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, dass ein solcher Mensch eben eine spirituelle Gemeinschaft findet, die ihn beschützt, wo er aufgehoben ist, wo dann für ihn auch gesorgt werden kann. Das passiert gerade ja auch im Buddhismus, im Hinduismus wieder ganz oft, dass die Erfahrungen so tief sind, dass sie wirklich erstmal die Alltagsfähigkeit dem Menschen wegnehmen. Sri Ramana war nicht mal mehr fähig zu essen und zu trinken. Dem haben sie dann irgendwie, dem haben sie gerüttelt und wenn er dann ein bisschen Bewusstsein hatte, haben sie ihm was zu trinken eingeflößt und ein bisschen was zu essen. Der war da überhaupt nicht mehr fähig zu, aber der hatte eben einen Schutzraum, der hatte ein paar Menschen, die ihn beschützt haben. Und dann ist er gereift und gereift, gereift und dann war er wieder alltagsfähig. Und dann war er wieder alltagsfähig. Und das ist bei ihm gut. Er war extrem reingesogen in diese Welt der Leere, des Nichts. Aber ganz arg wichtig ist eben, dieser Zustand ist nicht der Zustand, in dem ich bleiben soll, sondern ich darf wieder zurückkehren in den Alltag, um dann vor allen Dingen den Alltag eben als diesen Ort zu erkennen, wo ich diese Leere, dieses Göttliche, dieses Wunderbare lebe. Ja? Und da war Pater Johannes zum Beispiel sehr gut. Der hat mich gerade in der Koan-Schulung so begleitet, dass ich relativ schnell aus dieser Lehre wieder raus musste.
Gut.
Da ist dann eben auch ein guter spiritueller Begleiter sehr, sehr, sehr wertvoll. Und da war Pater Johannes klasse, der hat gesehen, der Sven, der bleibt in dieser Lehre jetzt gerade stecken. Wie kriege ich den da wieder raus? Ne?
Ja.
Und da hatten wir etliche Einzelgespräche, wo er ein paar Bemerkungen gemacht hat, die das bewirkt haben.
Ja, cool. Nee, das finde ich auch nochmal richtig, richtig wichtig und schön, dass du das betonst. Und das finde ich auch beim Zen tatsächlich auch nochmal vielleicht eine Besonderheit, dass man da halt wirklich so einen Begleiter irgendwie dann, also so irgendwie mitbekommt. Also der dann auch für sowas da ist. Genau, weil ich habe jetzt eine abschließende Frage noch an dich, die da eigentlich ganz gut anschließt. Und zwar, was meinst du denn, fühlt sich jetzt ein Mensch, der so eine, also ich sag vielleicht eine ganz tiefgreifende Erleuchtungserfahrung oder Einheitserfahrung gemacht hat, meinst du, der fühlt sich in unseren evangelischen Landeskirchen derzeit wohl? Ist der da gut aufgehoben? Wird er da unterstützt oder wie steht es damit?
Liebe Sandra, damit sprichst du ein ziemlich problematisches Thema an. Wir haben die Problematik, dass die Spiritualität, die Meditation, die Mystik aus dem Protestantismus eigentlich ganz massiv ausgewandert ist. Und dass sich eben außerhalb auch der katholischen Kirche, außerhalb der Kirchen eine riesige spirituelle Szene gebildet hat, wo nach Christentum, nach Kirche überhaupt nicht mehr gefragt wird. Und ich glaube, uns Protestanten traut man in dieser Frage ganz wenig Kompetenz zu. Also von daher, ich persönlich hatte das Glück, eben in der katholischen Kirche einen Zen-Meister zu finden, der mich verstanden hat, der meine spirituellen Erfahrungen verstanden hat und der mich eben sehr gut begleiten konnte. Es gab damals in der evangelischen Kirche niemanden. Niemanden. Heute gibt es Gott sei Dank ein paar, die muss man halt finden. Die muss man halt finden und da muss man das Glück haben, eben einem tief spirituellen Erfahrenen be zu begegnen, ihn kennenzulernen, der dann vielleicht auch noch diese Meditationskurse anbietet und kann ihn dann fragen, begleitest du mich auf diesem Weg? Also es gibt inzwischen evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, die sind Zen-Lehrer, Zen-Meister.
Ja, das ist ja wirklich noch was Neues, was sich da so tut. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahrzehnten sich wirklich auch in Erlenkirchen, vermute ich mal, noch einiges tun. Vielleicht noch abschließend, lädst du Menschen bewusst zu zum Beispiel der Zen-Praxis oder zu irgendeiner Praxis ein? Oder sagst du dir, du vertraust einfach drauf, dass wenn eine Person in sich so diesen Ruf oder diese Sehnsucht verspürt, dann findet sie den Weg auch? Wie machst du
Das
das?
zweite eher. Also wichtig ist, dass ich auffindbar bin. Also wer zum Beispiel Zen-Meditation in Böblingen googelt, der findet unsere Gruppe. Oder wer Zen in Essen googelt, der findet unser Meditationsprogramm in Essen. Das ist wichtig. Und dann mache ich keine Werbung. Ich weiß einfach, der Weg ist ja, lebensentscheidend und da muss ich selber wissen, ob ich das will. Da muss ich selber wissen, ob ich das will. Meine Zen-Gruppe in Böblingen zum Beispiel haben schon ganz viele gefunden. Die kommen dann ein, zweimal, die kommen drei, viermal, vielleicht bleiben sie auch 1 bis 2 Jahre und dann gehen sie wieder. Ist in Ordnung. Und Gott sei Dank habe ich ganz viele Teilnehmer, die jetzt über 20, 30 Jahre mit dabei sind. Und da passiert natürlich was anderes. Da passiert natürlich was anderes, diese Menschen dann zu begleiten in ihren spirituellen Prozessen, hat natürlich noch mal eine andere Intensität. Aber das ist natürlich auch eine Lebensentscheidung, ja. Mal reinschnuppern, kein Thema, kann man machen. Mal gucken, ob das was für mich ist. Und dann ist klar, aber das Zen ist ein dermaßen lebensbestimmendes Thema. Das muss für mich zentral sein. Da muss ich wirklich wissen, okay, das will ich machen.
Ja, vielen Dank, Sven. Also ich finde, es waren echt spannende Punkte dabei. Ich habe total gern mit dir ja, mich unterhalten und auch noch selber ganz viel gelernt. Ich danke dir, Sven.
Mit großer Freude, liebe Sandra.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonnier doch einfach den Podcast und teile ihn mit anderen über Facebook, WhatsApp, deine Mails oder auch einfach mündlich im Gespräch mit deinen Freunden und deinen Freundinnen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.